Salo ist schön und lebenswert. War lange Zeit in den Köpfen geteilt mit Siedlung und Dorfaue. Aber ich denke, seit 2, 3 Jahren, seitdem wir hier aktiv geworden sind, sind wir mehr zusammengerutscht.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Quergelauscht, der Am Mellensee-Podcast. Heute bin ich aufgebrochen und bin nach Salo gefahren. Ihr müsst leider heute ohne Steffi mit mir vorlieb nehmen. Steffi hat es leider nicht geschafft. Ich hoffe, es wird trotzdem unterhaltsam und nett. Und Steffi ist dann bestimmt das nächste Mal wieder dabei. Also Salo, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, wohne ich in Klausdorf. Und nach Salo komme ich natürlich immer mit dem Fahrrad, weil ich hier überall mit dem Fahrrad rumfahre. Aber dann vor allen Dingen, wenn ich den Umweg mache zum Bahnhof in Zossen. Und das wird ja ab nächstem Jahr wahrscheinlich sowieso die Regel werden. Da werden wir bestimmt gleich drüber sprechen. Und ansonsten ist das für mich auch so ein schöner Weg nach Berlin. Wenn ich ein bisschen Zeit habe, fahre ich so die Strecke über Klinik und dann hoch nach Groß-Schulzendorf, genau. Und das ist, finde ich, eigentlich immer ganz schön, schöner als über die B96 zu fahren. Na gut, also ich bin heute in Salo und ich habe die große Freude im Vereinshaus des Saarlouer Landleben Vereins e.V. zu sitzen, zusammen mit Petra Mein. Hallo Petra,
Hallo,
vielen
grüß
Dank.
dich.
Vielen Dank, dass ich heute hier sein kann. Petra, wo wollen wir anfangen? Wir wollen ein bisschen über Saarlouer reden. Hier gibt's, ich sag noch was dazu. Ich bin so doch ganz erstaunt. Ich war auch im Sommer hier, als ihr ein Dorffest hattet und so. Ich habe so das Gefühl, Saarlouer ist anders. Natürlich ist jeder Ortsteil von Am Mellensee anders. Das ist ja das Schöne, dass jeder Ortsteil seine Identität hat. Und ich würde so gern ein bisschen was über die Identität von Salo hören. Fangen wir erstmal allgemein an. Also, wie würdest du so in ein paar Worten Salo beschreiben? Was ist Salo für ein Dorf?
Salo ist schön und lebenswert. War lange Zeit in den Köpfen geteilt mit Siedlung und Dorfaue. Aber ich denke, seit 2, 3 Jahren, seitdem wir hier aktiv geworden sind, sind wir mehr zusammengerutscht.
Okay.
Das heißt, die Siedlung ist zu festen hier und wird ganz normal aufgenommen. Viele der Vereinsmitglieder sind aus der Siedlung, was vorher eigentlich nicht denkbar war. Es ist eine ziemlich ruhige Gemeinde geworden. Ja, und durch die Aktivitäten, die jetzt durch die beiden Vereine stattfinden, ist mehr Leben ins Dorf gezogen.
Genau, du sprichst an die zwei Vereine. Das eine ist eben Saarlouer Landleben und wir befinden uns hier in einem schönen, wirklich schönen Vereinshaus. Also es ist auch sehr schön renoviert mit einem schönen Stuck ist es nicht, wie nennt man sich, Bordüren an der Wand und schöne Fenster. Und einen Kaffee habe ich auch schon bekommen. Und hier hängt auch ein Bild mit einem Segelschiff. Das weiß ich noch nicht ganz, wie das hier reinpasst, aber kann man vielleicht drüber sprechen. Aber vielleicht bleiben wir gleich bei dem Punkt, den du gerade erwähnt hast. Also Siedlung und Dorfaue. Die Siedlung ist ja vermutlich, ich nehme an, nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden und ein bisschen vermutlich sogar auch dann in den letzten 30 Jahren oder so. Sag mal was dazu. Also die Siedlung ist für die von euch, die Salo nicht so gut kennen. Also wenn man von Mellensee nach Salo fährt, geht ja gleich rechts eine Straße rein, die heißt Hechtsee. Ja, Hechtsee ist ja um die Ecke. Die von Mellensee heißt doch, glaube ich, noch ein bisschen anders. Straße nach.
Alte Horstfelder Straße.
Genau, Althausfelder Straße, das siehst du. Und du brauchst übrigens nicht zu flüstern. Du
Okay.
kannst mir ruhig reinquatschen
Okay.
jederzeit. Du bist die hier die Interessante. Genau, also da ist die Siedlung und das ist also praktisch der Teil, ich würde mal sagen, der bis zu der Kurve geht, die dann eben Richtung Horstfelde geht. Und dann gibt es natürlich, wenn ihr weiterfahrt, und vielleicht haben das nicht alle von euch gemacht, gibt es mit Sicherheit die schönste Dorfaue unserer Gemeinde von Am Mellensee. So. Also nochmal, jetzt meine jetzt quatsche ich schon wieder so viel. Siedlung ist nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden und hier die Dorfaue ist 100, 200, 300 Jahre alt
Mindestens.
mindestens. Ne? Genau, das Dorf ist vor 600 Jahren das erste Mal erwähnt worden. So, wie war das mit den beiden Ortsteilen?
Also ich sag mal, bis 1999, 2000 war die Siedlung ja schon entstanden. Ne? Und ab 2000 ist sie praktisch erweitert worden. Das heißt, wenn man in die Hechtseestraße reinfahren würde, die gesamte linke Seite ist neu entstanden. Fast alle Baulücken in der Siedlung sind jetzt bebaut. Und das heißt, dass immer noch Leute Salo eben auch schön finden und hier sich ihr Eigenheim errichten.
Das heißt, es gibt noch Zuzug.
Es gibt Zuzug, genau. Und zwar, wenn ich das jetzt nur von der Siedlung sagen kann, die letzten 20 Jahre, die ich hier war, sind schon einige Häuser dazugekommen. Wirklich einige. Und mit diesen Häusern kommen in der Regel auch junge Leute oder junge Familien. Und Salo hat eben auch noch einen Kindergarten, was ja so in den Gemeinden auch nicht überall vorhanden ist.
Einen Kinderladen, das heißt, der ist jetzt nicht an das Kitasystem der Gemeinde angeschlossen, sondern an ein Privatwirtschaft?
Nee, der ist an das Kitasystem angeschlossen. Ja, privat noch nicht.
Okay.
Ja.
Genau.
Und es ist ja auch, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann es war, 2004 oder 2005, ist es uns ja gelungen, in der Siedlung befestigte Straßen zu errichten. Da haben sich also die Bürger zusammengeschlossen, haben sozusagen einen Verein gegründet, der nur für den Straßenbau verantwortlich war und haben mehr oder weniger in Eigeninitiative die großen Straßen halt befestigt, weil ansonsten es nur Hügel und Berge in den Straßen gab.
Genau, aber es gibt noch so ein kleines Stück. Ich bin heute, als ich zu dir gekommen bin, auch darüber gefahren. Ich kenne es noch von den letzten Jahren vom Fahrradfahren. Erst war das ein bisschen Split gewesen. Es gibt aber noch so ein kleines Stück, das ist noch nicht befestigt. Ne? Also wenn du die alte Horstfelder Straße Richtung Hechtseestraße fährst, die letzten 100 Meter, da sind sie nicht befestigt.
Also die alte Horstfelder Straße, die ist ja schon nicht mehr im Salo.
Ja.
Das ist ja schon Mellensee.
Ah, ne? Okay.
Und erst praktisch hinten, wo die Hechtseestraße anfängt, da nochmal links abgebogen, vielleicht nochmal 50, 60 Meter, da beginnt erst Salo. Sieht man auch an den unterschiedlichen Laternen.
Das ist interessant. Das heißt, ein Teil gehört zu Mellensee.
Und den Mellensee ist ja damals angeboten worden, die Straße auch zu machen. Die hatten es aber abgelehnt.
Das ist ja interessant. Okay. Ja. Gut, also ist die Siedlung. Und ich habe das verstanden, du hast immer in der Siedlung gewohnt,
ja,
ne?
Ja.
26 Jahre oder
ja.
So, ne? Genau. Das heißt, in dieser Zeit warst du dann mehr nach Mellensee orientiert als hier nach Salo?
Nee, nach Salo von Anfang an.
Ja.
Weil ich, wenn ich mal kurz erzählen darf, wir haben damals Grundstücke gesucht. Also damals mein Lebenspartner, jetzt mein Ehemann. Und ich bin in Salo reingefahren und ich hatte hier ein Gefühl. Konnte aber nicht sagen, was es ist, und dachte mir, hier ist was. Bin dann auch die Holperstraße gefahren und habe zu meinem Mann gesagt, wir lassen uns von dieser Straße nicht abschrecken. Wir sind also auch die auf der linken Seite hinzugekommen. Und da war es noch relativ, ja, da sind wir von den Einheimischen noch nicht so akzeptiert worden, weil es hieß, ja, die Berliner kommen und bauen alles um. So, haben dann aber festgestellt, dass wir A, gar nicht so sind und B, durch die Initiativen, ne, wir kümmern uns immer um die Straße, wir gucken mal, was wir noch so machen können, würde man sagen, ich glaube, das weiß gar keiner mehr, dass es am Anfang doch so ein bisschen, ja, Abwehr, ist halt ein Dorf, ne?
Ja, ja, das ist ja spannend, das ist ja mit Sicherheit in allen Gemeindeteilen hier, so Ortsteilen. Ich bin noch gespannt, noch mehr über Rehhagen zu erfahren, wo das ja ganz extrem ist. Mhm. Aber das ist sicherlich nochmal ein anderes Ding. So, okay, das ist die Siedlung. Jetzt haben wir aber hier den alten Ortskern, die Dorfau, ne, würdest du das nennen, oder?
Ja, ist die Dorfau.
Ist die Dorfau, die wirklich wunderschön ist. Es gibt natürlich viele davon in Brandenburg, aber die ist wirklich klassisch und exemplarisch für eine typische Brandenburger Dorfau und auch sehr, sehr schön erhalten. Wer wohnt denn hier so in der Dorfaue?
Gemischt. Also wirklich Einheimische, Hinzugezogene. Manchmal ist es ja so, dass ein Haus frei wird. Also wir haben gerade in den letzten zwei Jahren hier in der Dorfaue ziemlich einen Kindernachwuchs.
Schön.
Also die Gemeinde wächst dann wieder. Also es sind wirklich Urgesteine, Hinzugezogene. Und das funktioniert hier super. Die haben also nicht diese Anlaufschwierigkeiten, wie es vielleicht in einer Siedlung war. Also es ist eine völlige Mischkultur.
Gut, dann lass uns mal kurz noch zu dem zu eurem Verein kommen, weil du hast mir im Vorgespräch schon geschildert, dass der Verein ein Stück weit auch instrumentell war, hilfreich war, die beiden Ortsteile zusammenzubringen.
Ja, ich denke schon, ne, dass das auch ein Grund war, weil man hat es erstmal mit Skepsis angenommen, ja, schon wieder ein Verein. Ne? Und ich glaube, das erste Fest, was ja für alle Neuland war, die Leute waren natürlich auch hungrig, ne? Die wollten mal wieder raus. Ist es uns auch gelungen, wirklich beide Ortsteile hier zu platzieren? Natürlich durch Werbung. Man geht ins Dorf und sagt, Mensch, wir brauchen Kuchen, wir brauchen ein bisschen Kaffee. Kannst du mal? Und eine ganz tolle Geschichte ist dabei entstanden, dass wir als Verein ja auch unser erstes Fest hatten und uns beim Einkauf tatsächlich verkalkuliert haben. Zum Negativen. Ne? Es war also nach kurzer Zeit die Bratwurst alle, der Brötchen alle, das Bier alle. Und hier ist eine Sache eingetreten, die man in Salo vorher nicht kannte und auch nie für möglich gehalten hätte. Die Leute sind nach Hause gefahren, haben ihre Tiefkühler geplündert, haben ihr Kästen Bier angeschleppt und so konnte das Fest einfach gut weitergehen. 5 Jahre vorher hätte man gesagt, tja, dann ist eben alle, dann gehen wir wieder.
Ja, was für eine wunderschöne Geschichte. Also ich muss sagen, ich war letzten Sommer zum ersten Mal bei eurem Dorffest, war ja wahrscheinlich auch in der Corona-Zeit ausgefallen.
Ja, aber ja, also im September 20 konnten wir dann schon mal eines.
Ja, und ich fand das wunderschön. Also ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Ich erinnere mich noch, ich habe meine Brille liegen lassen vorne auf der Bank. Dann bin ich 2 Stunden später wiedergekommen und da hat mir der Musiker mit großer Freude über das Mikrofon gesagt, ja, die Brille ist wieder abgeholt worden. Das war wirklich sehr schön. Gut, und euer Verein ist wann gegründet worden?
2020,
also noch gar nicht so lange
her. Nee, also da durch Corona ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Ja. Und es war so ein bisschen auch, ja, wir müssten mal einen Verein gründen. Und mit dem Müssen kann ich immer nicht so gut umgehen. Also habe ich gesagt, wir machen das jetzt einfach mal. Und haben 3 Mädels für den Vorstand gewinnen können. Ja, dann hatten wir noch ein bisschen Einschränkungen durch Corona, aber es ist uns irgendwie gelungen. Also ein Teil der Vereinsarbeit ist ja eben auch die Erhaltung dieser schönen Räume, die übrigens nicht Vereinsräume sind. Die Räume gehören der Gemeinde.
Und werden aber an euch?
Ja, wir dürfen es nutzen. Und wir vermieten praktisch unter. Also ja. Der Hauptmieter ist der Mühlenverein, der hat an uns untervermietet, das wollen wir jetzt klären. Und wir als Verein vermieten weiter an Sportgruppen, an Familienfeiern, Hochzeiten, was man da alles noch so hat. Und breit gefächert, also von Sport, also Skat ist natürlich auch ein Sport, klar, über die Seniorengruppe, DRK, Kirche, die hier praktisch die Räumlichkeiten, also in der Regel den großen Raum, für ihre sportlichen Aktivitäten nutzen. Und da hat der Verein den Hut auf.
Gut, wie viele Mitglieder seid ihr denn?
Jetzt sind wir 20, also wir waren bis vor kurzem 19. Das letzte Treffen hat oder das letzte Fest hat uns wieder ein weiteres Mitglied geschenkt. Wir waren 11 Gründungsmitglieder, obwohl man ja nur 7 braucht. Auch das, glaube ich, zeigt schon. Ein Mitglied hat uns auf eigenen Wunsch verlassen. Also wir haben uns jetzt praktisch fast verdoppelt.
Alles Salo ist sogar hier?
Ja, alles Salo.
Ja.
Unterschiedliche Altersgruppen.
Okay.
Und wir haben eben auch einen großen Anteil an männlichen Mitgliedern.
Okay.
Ja. Sodass wir im Prinzip auch 2 Gruppen gebildet haben. Es gibt so eine Außengruppe, die sich also draußen um die, und es gibt sogenannte Innengruppe, die also mal putzt, mal Fenster putzt, aufräumt und so weiter. Und das funktioniert super. Wir treffen uns einmal im Monat.
Und was sind die Hauptaktivitäten? Also gut, ich habe verstanden, ihr untervermietet hier die Räume, ihr macht das Fest. Gibt es noch weitere Aktivitäten?
Ja, die Denkmalpflege. Also fürs Denkmal sind wir verantwortlich. Dann machen wir auch intern Geschichten, dass wir eine Waldwanderung machen. Wir haben eine Kranzerfahrt gemacht.
Okay, dann lass uns jetzt noch ein bisschen über Salo reden. Also das große Highlight, die große Sehenswürdigkeit von Salo ist natürlich die Scheunenwindmühle. Da werden wir später nochmal getrennt drüber reden, die werden wir auch besichtigen. Also von daher werden wir die jetzt erstmal beiseite lassen, genauso auch die Paltrockmühle. Da werden wir, glaube ich, mal eine extra Podcast-Folge machen. Erzähl mal ein bisschen, was gibt es noch in Salo, über das man reden könnte? Was ist hier noch interessant? Vielleicht für Außenstehende, aber einfach auch für euch. Was macht das Leben hier interessant in Salo?
Salo hat eben auch noch ein Hutmuseum.
Das habe ich gehört und ich bin so ein großer Hutfan, wie du siehst. Ich habe sogar jetzt auch eine Mütze an und da bin ich super gespannt. Erzähl mal was über das Hutmuseum.
Also das ist eigentlich von einer Hutmacherin damals, die hatte in Zossen Geschäft, ein Hutmachergeschäft und das wurde auch noch genutzt, besucht. Irgendwann ist die Zeit gekommen, da nicht mehr. Man hatte so viel Fundus, dass man nicht wusste, wohin damit. Also hat man sich mit der Gemeinde hingesetzt, also Herr Standfuß damals oder seine Frau oder beide, und haben mit der Gemeinde geredet, ob nicht hier im Ort die Möglichkeit bestünde. Mhm. Die erste Wahl war eigentlich die ehemalige Schule, wo jetzt die Ärztin drin ist. Und dann ist man auf die Idee gekommen, das hier mit zu integrieren. Und dann geht man hier im Bürgerhaus ein kleines Treppchen nach oben und man vermutet nicht, was sich dahinter verbirgt.
Ich habe Fotos davon gesehen, vor ein paar Jahren, wurde es ja noch regelmäßig geöffnet und da gab es in der Märkischen Allgemeinen mal einen Artikel drüber. Sieht wunderschön aus. Genau, also das Hutmuseum, also auch da werden wir eine extra Folge drüber machen, das garantiere ich, weil das fasziniert mich sehr. Sehr schön, dann haben wir noch andere Themen. Was gibt es noch in Salo zu sehen?
Also wir haben erstmal total schöne Wanderwege, die auch durch den Verein Pro Mellensee, der ja, wie man der Name schon sagt, aus Mielensee stammt, auch wirklich gewartet werden. Da sind Sitzbänke entstanden. Also man kann hier wunderschön wandern. Des Weiteren haben wir ja noch diesen Reiterhof, der hier angegliedert ist, mhm, wo also Pferdchen untergestellt werden können. Auch da kann man wunderschön wandern. Der Theodor Fontane ist hier durchgehüppelt.
Lass uns mal kurz über die Wanderwege reden. Ich muss sagen, wir sind so mehr, meine Frau und ich, wir sind so mehr Richtung Sperrenberg von Klausdorf auch aus orientiert. Natürlich gibt es Brüche und so weiter. Da gehen wir sehr oft spazieren und wandern. Dann gibt es diesen schönen Weg von Mellensee. Der geht im Prinzip ja hier an Salo, glaube ich, vorbei, an dem so einem Kanal. Was gibt's, wo könnte man hier noch hinlaufen?
Na, die Draisine wäre von hier aus ja auch noch, ist zwar Mellensee, aber wird auch von Wanderern auch oft genutzt, dass die also hierher kommt, zum Beispiel zum Denkmaltag, mhm, oder Tag des offenen Denkmals, korrekter gesagt, können dann praktisch auch noch in Richtung Draisine laufen, wohlbemerkt. Mhm. Es gibt einen wunderschönen Wanderweg durch die Siedlung.
Okay.
Parallel zur Straße, der alte Damm, Bahndamm, den gab es mal, so einen alten Bahndamm, weil früher wurde ja hier Sand abgebaut. Mhm. Dadurch sind ja auch die Teiche entstanden in der Siedlung. Also das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr großer Fund, diese Wanderwege, die in der Regel fast immer menschenleer sind und trotzdem sind Wanderer unterwegs.
Ja, was noch? Ich lese, wenn ich über Salo lese, natürlich auch und finde ein paar ganz interessante Webseiten über das alte Pflegeheim Saloer Berg. Und das ist ja sowas Besonderes hier in der Gemeinde am Mellsee, natürlich vor allen Dingen auch in Sperrenberg, die sogenannten Lost Places, über die die Märkische Allgemeine ja auch viel schreibt. Das ist ja auch nochmal ein Thema, was man durchaus auch gesondert behandeln kann. Aber es gibt hier in Salo auch einen Lost Place und das ist das Pflegeheim Saloer Berg. Man ahnt es eigentlich gar nicht so. Ich bin da auch gerade noch mal vorbeigefahren. Da ist natürlich das neue Pflegeheim sehr schön, sehr schmuck von außen zumindest. Drin war ich noch nicht gewesen. Und dann fährt man so einmal rum und dann sieht man eben so einen typischen verfallenen Bau, offensichtlich aus DDR-Zeiten. Was hat es denn damit auf sich?
Mit dem Verfallen?
Mit dem Haus, mit dem Verfall. Was macht das interessant? Ist das, von außen sieht das einfach erstmal wie ein verfallenes Haus aus, von dem es viele gibt.
Das glaube ich, das ganze Objekt ist so in dem Zustand, wie es jetzt ist, eher unattraktiv. Die soll auch verkauft werden. Und jetzt gibt es mehrere Entwicklungsprojekte, wie das genutzt werden kann. Da ist die Entscheidung noch nicht gefallen. Und wir aber als Ortsbeirat, in dem ich auch tätig bin, haben unsere Wünsche, wie das Gelände eventuell genutzt werden könnte. schon abgegeben und haben eben auch erreicht, dass es einen Standpunkt hat in der Gemeinde. Dass man sagt, okay, es gibt natürlich Investoren, die wollen dann nur Einfamilienhäuser hinbauen. Wir haben keine Infrastruktur, Schule ist knapp, Kinder sind knapp. Da wäre es, glaube ich, auch allen Bürgern nicht recht, dann nochmal so eine Siedlung hinzusetzen. Wir sind also eher für eine gemischt. Ne? Vielleicht kann man da wieder Tagespflege stecken, vielleicht kann man ein kleines Hotel, wo die Familienmitglieder eben mal übernachten können. Es ist ja noch diese alte große Villa da. Kann man vielleicht ein Kino wieder herrichten? Also wir möchten dort gerne die gemischte Nutzung haben. Und in der Regel auch die bestandenen Gebäude, die ja noch erhaltenswert sind, zum großen Teil eben auch mitgenutzt werden. Nicht abgerissen, neu gebaut, sondern wir wollten keine Renaturalisierung, das wollten wir nicht, weil ein bisschen Leben wäre auch ganz gut. Aber da ist noch keine Entscheidung gefallen, aber dass es veräußert werden soll, das steht fest.
Es gehört aber der Gemeinde vermutlich.
Ja, im Landkreis letztendlich.
Ah ja. Dann gibt es hier noch ein Ding, das sehe ich, wenn ich hier noch ein Stückchen weiter fahre, also auch Richtung Pflegeheim, gibt es auf der linken Seite, nein, das stimmt nicht, auf dem Weg hierher zur Dorfburg, gibt es auf der linken Seite ein Haus, da steht dran der Weg zur Freiheit. Da habe ich mich auch immer gefragt, was hat es denn damit auf sich?
Das ist eben auch eine Gemeinschaft, die sich um Menschen kümmert, die halt nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens stehen, sondern wirklich, sag ich mal, den Drogen und dem Alkohol nicht widerstehen konnten. Es ist also so, dass es auch von der Stiftung geleitet wird. Die Eigentümer sind im Verborgenen, wenn man so will. Man hat jetzt sogar das Hotel wieder für die Öffentlichkeit genutzt, obwohl Hotel ein bisschen übertrieben ist. Ich würde eher sagen, Pension. Also der Wanderer, der Urlauber, der Radfahrer könnte da auch Stationen machen. Es war am Anfang große Sorge in der Bevölkerung, was denn das für Menschen wären.
Ist ja immer so bei solchen Einrichtungen.
Weil man ja immer das eine gleich mit irgendwie Straftaten verbindet. Und nicht nur ich, also ich würde mal sagen, auch für andere Bürger sprechen zu können, es hat sich nicht bewahrheitet. Eigentlich sogar, man merkt sie nicht.
Sehr schön.
Ne? Also jegliche Angst ist wirklich weg. Man sieht sie durch die Siedlung spazieren, ja, das schon. Aber also ich glaube, da ist das erreicht worden, was erreicht werden sollte, dass sie möglicherweise irgendwie wieder zurück in ein alltägliches Leben kommen können. Ne? Wir haben eben auch noch selber hier vor Ort eine Arzt beziehungsweise zwei Ärztinnen. Das ist ja auch schon, da muss man schon sagen, das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal letztendlich. Ne? Wie gesagt, die Kita hatte ich schon erwähnt, auch nicht üblich, auch wenn die Kita-Plätze nicht reichen.
Nein, die reichen insgesamt nicht. Ein heißes Thema in unserer Gemeinde auf jeden Fall.
Was Salo nicht hat, was ich so ein bisschen schade finde, aber es lässt sich nicht ändern, er hat keine Kirche. Ne? Wir in Salo haben keine Kirche. Ursprünglich, die Geschichte, die ich mal gehört habe, ist, Katholiken und Evangelisten konnten sich nicht einigen und da sie pari-pari waren, wollte keiner für den anderen eine Kirche mitbauen. Das ist das, was ich so ein bisschen...
Okay.
Oh, wo ist er? Mensch, schon Kirchlein im Dorf. Dafür haben wir halt die Mühle, ne?
Sind wir noch in der Dorfaue. Was gibt es hier zu sehen in der Dorfaue?
Also in erster Linie würde ich ganz gerne dieses Denkmal erwähnen, weil es ja doch an alle die erinnert, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg gefallen sind. Hier hat der Verein die Pflege übernommen und wollen eigentlich, dass zu jeder Jahreszeit so ein bisschen was Grünes oder Buntes zu sehen ist. Am schönsten ist natürlich im Sommer, aber man sieht hier schon die ersten Frühjahrsblüher. Also wir haben eigentlich von Frühjahr bis zum Herbst versucht zu pflanzen. Wir haben es neu eingerichtet mit der Kette. Ja.
Was mich natürlich immer interessiert bei solchen Denkmälern ist, ob es noch Angehörige gibt, Verwandte gibt von den Menschen, die jetzt hier genannt sind.
Ja, gibt es. Und zwar, Namen dürfen wir ja nicht nennen, ne? Also es gibt noch Nachkommen, die nach wie vor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also um die Frage zu beantworten, ja, die gibt es. Und wenn man überlegt, das ist ja von 14, ne? Bis 45. Also von 14 sicherlich nicht mehr. Da gucke ich mal gerade, ob hey, Schulze könnte sein. Ne? Schulze und Schulze kann man jetzt nicht. Aber so, ja doch, zumindest einer, der noch nachkommen hat, die auch noch hier in Salo wohnen.
Ja, okay. Und dann haben wir natürlich hier diese wunderschönen, schönen typischen brandenburgischen Häuser, die so, ich schätze mal, was denn? 17. bis 18. Jahrhundert vermutlich, zumindest diese zwei hier und das eine da vorne.
1898,
doch ein bisschen später. Na gut, ja. Okay.
Was mich an diesen Höfen immer fasziniert hat in meiner ersten Zeit, wo ich hier war, man erkennt die Weite nicht. Man hat große Scheunentore, wo ja immer nur eine kleine Tür aufgeht. Und wenn sich dieses Tor mal öffnet, ist also wirklich ergreifend, was sich dahinter an Fläche so darstellt. Ne?
Ja. Und da passiert was. Da baut ihr einen Spielplatz.
Genau. Dieser Spielplatz ist, wie ich vielleicht im Vorgespräch schon erwähnt habe, die Dorfaue nimmt an Kindern zu. Und was so eine Dorfaue braucht, ist ein Spielplatz. Und dieser Spielplatz ist nur mit Spenden finanziert worden. Saarloher Bürger haben so viel gespendet, dass also wir wollten eigentlich erst einen Teil, ne? Und das hat jetzt gereicht für alle drei.
Na gut, aber das ist auch, glaube ich, der beste Weg, denn darauf zu warten, dass man etwas von der Gemeinde bekommt, das dauert dann vielleicht auch eine Weile und muss durch verschiedene Ausschüsse durchgehen. Aber ihr braucht vielleicht sicherlich trotzdem irgendwie eine Genehmigung oder eine Gutachtung oder so. Das muss ja auch alles sicher sein. Ne?
Da muss ich sagen, Dank an die Gemeinde. Also wir waren dann beim Bürgermeister. Es ist ja Gemeindeland. Mhm. Ne? Sie haben uns das gestattet. Wir haben hier ein Dorf weiter in Glienig eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat. Also es hat eine Firma gebaut und die Endabnahme erfolgt noch.
Und hier ist noch ein Schild, wenn wir noch ein Stückchen weitergehen in der Dorfaue, das natürlich mich als alten Carnivore sehr anlockt. Da gibt es nämlich Wildfleisch vom Jäger. Na gut, das gibt es hier in fast jedem Ortsteil. Wildschwein, Rotwild und Reh. Wer steckt hier dahinter?
Das ist der sogenannte Reiterhof. Der Henriekenhof heißt der. Und Henriekenhof heißt, es ist jetzt ein neuer Pächter da. Es sind also auch... Also man könnte auch Urlaub machen. Ne?
Es gibt hier Fremdenzimmer,
Pensionszimmer. Ja, es gibt hier Fremdenzimmer, genau. Die Pferde können hier unterstellt werden. Hier dahinter kann man jetzt nicht sehen, ist ein Riesengelände, wo die Pferde sich dann bewegen können. Es gibt auch einen Durchgangsweg. Was hier auch wieder fehlt, ist eine Gaststätte, die mal da war. Haben wir nicht.
Na. Gut, und jetzt gibt es noch das große Highlight, die Scheunenwindmühle. Und da wollen wir mal hingehen. Das war eine schwere Tür gewesen. Felix ist so nett und öffnet für uns die Scheunenwindmühle in Salo. Das ist ein super imposantes Ding. Ich stehe jetzt davor, vor so einer großen Hauswand und da ist ein großes Mühlrad. Felix, erklär mir doch mal bitte, was das hier ist?
Es ist ein Mühlrad. Ein Mühlrad mit einer waagerechten Achse, das nicht dem Antrieb der Mühltechnik dient, sondern dazu gedacht ist, die Kornsäcke auf den Kornboden zu ziehen.
Okay. Okay, das heißt, man kann damit gar kein Getreide mahlen?
Mit dem Mühlrad nicht, nein. Das ist auch das sogenannte kleine Mühlrad. Das ist erst später eingebaut und das hat keine Verbindung zur Mahltechnik.
Okay. Und gut, dann gibt es noch ein zweites Mühlrad, ja, mit dem man mahlen kann.
Richtig.
So, 90 Grad Winkel dazu gibt es noch mal ein zweites Mühlrad. Das hat, glaube ich, die gleiche Größe. Sieht wirklich sehr imposant aus. Okay, das heißt, hiermit könnte man Getreide mahlen?
Ja, mit Hilfe dieses Windrades. Das ist das große Windrad, das sieht nur so aus, als ob das so groß ist wie das andere, aber wesentlich größer.
Okay.
Das sieht man ja auch daran, dass die verschließbare Öffnung mit mehreren Türflügeln zu schließen ist, nicht?
Ja. Okay, und wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
Also da kommt Wind drauf, ja, auf die Mühle, dann ist auf der anderen Seite in der Wand vorgesehen, dass man Türen oder Fenster aufmachen kann, damit ein Durchzug entsteht. Und durch den Durchzug bewegt sich das Windrad.
Und funktioniert das denn auch wirklich?
Das funktioniert selbstverständlich.
Weil gegenüber ist ja eine Hauswand, also wie soll denn hier Wind durchkommen?
Ja, das ist klar. Also hier kann es nicht funktionieren, weil nicht genügend Wind kommt.
Okay.
Aber es ist auch nicht der ursprüngliche Standort, sondern früher hat das eben so gestanden, dass es dem Wind ordentlich ausgesetzt war. Also an einer exponierten Stelle, wo der Wind ordentlich angreifen konnte und da hat das dann... Ja, 50 Jahre lang mit Windkraft Schrot produziert.
Ich hab mich natürlich sachkundig gemacht, Herr Felix, ja, klar. Und ich weiß, dass diese Windräder vorher in der Nähe von Dresden standen, ja, und vor 20 Jahren hierher gekommen sind, ungefähr.
Ja, ja, vor 30.
Vor 30 Jahren, genau, 1993. Ja.
Nein, vor 1993 wurde es aufgebaut, aber Anfang der 80er Jahre sind die Teile hierher gebracht worden.
Ah, und kannst du was über die Geschichte erzählen? Wie kam es dazu?
In den 80er Jahren hatte ein, sagen wir mal, mühlenverrückter Mensch die Peitrock-Windmühle in Salo.
Das ist die andere Mühle, die vorne am Ortseingang ist?
Ja, und der hat dann mitbekommen, dass irgendwo in Dresden Teile von einer Mühle eingelagert waren, die weltweit einzigartig sind. Nämlich diese Scheunenwindmühle, und er hat dann alles dran gesetzt, diese Teile zu bekommen. Und hatte vermutlich auch vorgehabt, die Mühle dann wieder aufzubauen. Auch auf seinem Grundstück war nicht genügend Platz. Und dann hat er die erstmal hier eingelagert. Nach der Wende gab es ja dann Geld für blühende Landschaften. Und das war ja dann ziemlich weit gefasst. Und so gab es dann auch Fördertöpfe, um hier in Salo die Mühle wieder zu errichten. Die Fördertöpfe hat die damals selbstständige Gemeinde Salo genutzt und dann hier auf der Dorfaue die Mühle wieder errichten lassen.
Ja, das ist ja nun ein wunderschönes Ding. Also es ist unheimlich ästhetisch, eine, ja, ganz tolle Mechanik. Und ihr seid nun jetzt der Mühlenverein. Ist das nur zum Anschauen oder was macht ihr hier mit dieser Mühle?
Ja, wir machen Führungen. Also Schrotmahlen kommt nicht in Frage. Das wäre zwar denkbar, weil die Technik noch funktioniert, aber was macht man mit dem Schrot? Und das ist auch nicht ganz ungefährlich, weil selbst beim Schrotmahlen entsteht Mehlstaub und der ist hochexplosiv. Also da würde man dann wahrscheinlich irgendwann Probleme kriegen mit Versicherung und irgendwelchen Aufsichtsbehörden, pipapo, aber allein das Anschauen ist es schon wert, dass die Mühle hier steht. Und wir haben auch viele Besucher, die kommen auch aus der ganzen Welt. Das sieht man in unserem Besucherbuch, wo Leute sich aus Australien, Kanada, vor allen Dingen Großbritannien eintragen, die extra wegen der Mühle herkommen, um sich die anzugucken.
Okay.
Dann hatte ich ja schon gesagt, sie ist einzigartig. Gibt es wirklich auf der ganzen Welt nur ein einziges Mal. Und in Deutschland gibt es noch ein Modell in Wolfenbüttel in dem Mühlenmuseum. Da ist ja ein großes Mühlenmuseum.
Die Geschichte, die ich gelesen habe, ich weiß nicht, ob du die bestätigen kannst, ist, dass man so ein Ding gebaut hat, um irgendwas vor der Steuerbehörde oder so zu verbergen, damit man nicht sieht, dass da ein Mühlrad ist. Irgendwo habe ich das mal gelesen.
Also verbergen in einem Dorf, das geht nicht, oder Petra? Keine Chance, weil du hast ja selber gesagt, jeder kennt jeden.
Ja.
Und nein, das war möglicherweise so, dass der Erbauer Johann Traugott Leberecht Schubert den sogenannten Mühlenzins nicht bezahlen konnte oder wollte, der dann anfällt, wenn die Bauern ihr Getreide beim Müller abliefern und das da mahlen lassen. Da wurde dann früher ein sogenannter Mühlenzins erhoben, der an den Landesherrn oder die Landesmutter ging, zumindest zu einem großen Teil. Der Müller kriegte vielleicht auch noch ein bisschen was davon. Und wir vermuten, dass das ein wesentlicher Grund war, dieses Gebäude zu errichten, um es dann für den Eigenbedarf zu nutzen. Und das war ja die Auflage. Er durfte das nur für seinen eigenen Bedarf nutzen. Auch da wieder, ne, Dorf. Ganz sicher war das auch so. Denn hätte er fremdes Getreide gemahlen, hätte er Ärger mit der Müllerzunft bekommen.
Okay. Sehr, sehr interessant. Und sag mal, wenn sich das jemand anschauen kann, wie funktioniert das? Welche Öffnungszeiten habt ihr oder wann macht ihr Führung? Steht das auf einer Webseite?
Ja, wir haben eine Website, klar. Mhm. Aber Öffnungszeiten haben wir von Ostern bis Erntedank und immer sonntags, nachmittags von 15 bis 17 Uhr. Mehr können wir nicht leisten, weil wir zu wenig Leute haben, die da Führungen machen würden.
Aber das ist doch schon toll. Wie viel seid ihr denn im Mühlenverein?
Ich glaube, jetzt sind es noch 5.
Oh je, habt ihr Nachwuchssorgen?
Ja, richtig.
Hey Leute, wenn ihr euch dafür interessiert, werdet Mitglieder beim Saarloher Mühlenverein. Genau, das heißt, ihr macht das alles in Eigenregie. Kriegt ihr noch irgendwelche Fördermittel oder müsst ihr das alles aus eigener Tasche machen?
Nein, das wird von Spendengeldern finanziert, ja. Und von Eintrittsgeldern natürlich auch.
Vielen Dank. Es gibt ja noch eine zweite Mühle in Saarloh. Ich denke, die werden wir uns mal ein andermal anschauen. Die
Paltrock-Mühle,
Windmühle, genau. Ist die auch in eurem Besitz oder die ist in privatem Besitz?
Genau.
Wohnt da jemand?
Ja, natürlich. Okay. Der Müller selber mit seiner Frau.
Der Müller selber wird dort gemahlen?
Nein, er wird nicht.
Wird auch nicht gemahlen. Okay. Das machen wir ein andermal. Vielen, vielen Dank, Felix.
Gerne geschehen.
Sehr, sehr schönes kleines Dorf und es ist gleichzeitig ein Ortsteil von der größeren Gemeinde am Mellsee. Wenn ich deine Geschichte jetzt richtig verstehe, war Saarloh schon Teil von am Mellsee, als du hierher gezogen bist.
Gerade so.
Das ist 1993, das ist glaube ich.
Ja, 2003.
2003.
Da war es gerade so, wir hatten noch gedacht, also kurz danach würde ich sagen, also Ende 2003, 2004 kam die.
Ja.
Die Verschmelzung.
Genau, und wie weit fühlt ihr euch als Saarloher denn mit der Gemeinde am Mellensee verbunden? Lass uns jetzt erstmal nicht über Politik reden, sondern einfach so dieses Konglomerat von 8 verschiedenen Ortsteilen. Wie steht ihr dazu? Oder wie stehst du? Wahrscheinlich kannst du auch nicht für alle reden, aber was ist so die Stimmung hier im Verhältnis zu am Mellensee?
Also ich bin Saarloher.
Natürlich, wie der Spandauer kein Berliner ist.
Ja, und ich musste es hinnehmen, diese Eingemeindung. Und nee, also andersrum hätte es mir besser gefallen. Aber es hat natürlich politische Entscheidungen. Ja. Die kann man mal mittragen. Ja. Aber die Gemeinde an sich gibt mir nichts.
Was könnte sie dir denn geben? Also es gibt ja viel Potenzial hier. Es gibt den namensgebenden Mellensee, es gibt diese vielen unterschiedlichen Teile, Sperrenberg, jeder Teil hat so seine Geschichte und seine Identität. Wie könnte denn eine lebenswerte Gemeinschaft der verschiedenen Ortsteile von am Mellensee aussehen? Also wie könnte sich das in der Zukunft weiterentwickeln? Und wir wissen, die Zukunft von am Mellensee ist offen. Die wird sich vielleicht in den nächsten Jahren verändern.
Die wird sich, denke ich, auch. Wir sind hier eine wunderschöne Gegend. Ne? Und jeder Ortsteil versucht ja auch mit anderen Mitteln so ein bisschen nach vorne zu kommen. Ich will jetzt den Tourismus ansprechen. Ja? Wunderschöne Gegend, keine Gaststätten, keine Fahrradwege. Ne? Wir haben, also wenn ich an den stellvertretenden Mühlenvereinsvorsitzenden Theo Boss denke, der seit weiß ich nicht, wer wohnt, der hat schon angefangen mit dem Fahrradweg. Und Theo ist jetzt über 75, ne? Also 20 Jahre ich hier, nochmal 20 Jahre drauf, wenn das reicht, geht es um einen Fahrradweg. Die Wege, die da sind, Bürgersteige, kann man eigentlich nicht. Da stellt man halt ein Schild hin und sagt, Achtung, ja, Busverbindung. Selbst die Busverbindung vom Bahnhof hierher, die kann man als nichts. Also mir tun die Schüler, die jetzt nach Darmdorf ins Gymnasium müssen, irgendwie immer weh, oder Elternteile sind eigentlich Fahrdienst.
Da bin ich in Klausdorf noch glücklich dran. Da gibt es wenigstens einen regelmäßigen Bus nach Zossen. Ja. Wobei das ab nächstem Jahr sowieso schwierig wird. Mhm. Aber genau, du sprichst es an. Und ich glaube, es gibt so viel Potenzial in dieser Gemeinde. Es ist so eine schöne Gemeinde. Ja. Also ich verstehe mich tatsächlich, da ich neu zugezogen bin, natürlich bin ich Klausdorf, aber für mich ist das jetzt nicht eine Identität. Klausdorf ist ja auch vielleicht nicht so, ja, es gibt auch den Ortskern, aber Klausdorf ist mehr so ein offenes Teil. Ne? Aber ich verstehe mich tatsächlich als am Mellenseer, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn man hier in Salo wohnt, dass das eigentlich zwar 2 Kilometer entfernt ist, aber etwas ganz anderes. Mhm. Ja. Jetzt gibt es noch ein Thema, das mir einfällt. Wir könnten noch stundenlang hier reden, aber das Thema, Petra, ist natürlich auch dramatisch für euch. Nächstes Jahr wird der Bahnübergang in der Thomas-Münzer-Straße in Zossen geschlossen. Und das wird für uns alle hier, für uns Klausdorfer, für euch Saarloher, für die Mellenseer, vielleicht nicht so sehr für die Sperrenberger, muss man sehen. Das wird natürlich ein großes Drama über viele, viele Jahre. Und meine Frau muss im Moment noch pendeln nach Berlin. Wie stellt ihr euch das hier vor und was sind eure Gespräche mit den Politikern? Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass der ganze Fernverkehr dann durch Salo rollt.
Also es ist ein sehr, sehr heikles Thema und danke eigentlich, dass du es ansprichst. Also die Menschen sind erschüttert. Und eine Aufklärung insofern von der Gemeinde gibt es nicht. Die erste Aufklärung, die jetzt wohl stattfinden soll, oder Aufklärung ist jetzt nicht so gut das richtige Wort, die Informationsveranstaltung, die ist jetzt irgendwie Mitte März. Also ein Jahr vorher. Ne? Man kann irgendwo im Internet gucken, wie es sich auswirkt. Da kommen wir wieder eigentlich auch so ein Stückchen zurück zu dem Nicht-Fahrradweg. Die Kinder fahren jetzt irgendwie und die Kinder sollen dann später durch die Siedlung fahren mit dem Fahrrad. Da fährt aber auch der LKW dann durch. Und wir haben rechtwinklige Straßen. Es kann sich niemand vorstellen, wie die Kinder dort sicher durch diese Siedlung kommen soll, weil außenrum können sie nicht fahren. Wir haben keinen. Also die Aufklärung ist null. Aufklärung ist wieder falsch. Die Information ist null. Dass es kommt, wissen alle, aber
es ist auch unvermeidlich und es ist auch verständlich, dass der Bahnübergang langfristig natürlich unbeschränkt sein muss. Ja. Und es ist das Dramatische ist, dass es nicht wirklich, ich wüsste nicht, wie eine Lösung aussehen könnte.
Das meine ich mit dem Gespräch, mit der Information. Ja. Es wird spekuliert ohne Ende und gerade Spekulationen sind ja nicht immer gerade hilfreich.
Ja. Wollen wir hoffen, dass es irgendwie noch eine Lösung gibt, die ich mir im Moment noch nicht vorstellen kann, weil man müsste ja wahrscheinlich so etwas wie eine Behelfsbrücke bauen. Sowas braucht jahrelange Planungszeit, also das ist auch nicht denkbar. Ich bin gespannt, wie das wird.
Also die Saarleute, wenn ich so Kontakte sind nicht gespannt, die haben einfach Angst.
Das glaube ich. Ihr seid am meisten, ihr seid von allen am meisten betroffen, selbstverständlich. Genau. Bei uns wird es eher ruhig werden, in Mellensee wird es eher ruhig werden. Ja. Aber das ist ja auch nicht unbedingt schön. Petra, vielen, vielen Dank. Das war so ein tolles Gespräch und ich freue mich schon auf euer nächstes Sommerfest und ich fühle mich dem Dorf Saale jetzt noch mehr verbunden als vorher. Ihr habt es wunderschön hier und schön, dass es Saale gibt als Teil von am Mellensee.
Aber Holger, du musst nicht bis zum Sommer warten. Wir haben schon das Mühlenfest.
Und was ist das?
Wie viel jetzt nicht aus dem Kopf? Am Mühlentag, Pfingstmontag.
Pfingstmontag.
Da geht es praktisch auch für uns wieder los und da hoffen wir, dass da auch wieder ein super Fest
ich Wasser kriegen. Ich bin mit Sicherheit da. Das nächste Mal bringe ich Steffi mit und dann machen wir eine schöne Folge zum Mühlenfest. Ja. Super. Vielen, vielen Dank. Ja, gut.